Liebe Zuseher und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu Brevi Meets Staffel 2, Episode Nummer 4. Heute versuche ich die Verbindung aufzubauen zu einem absoluten Edeltechniker auf zwei Rädern. Er ist nicht nur Weltmeister, sondern auch zweimaliger Guinness-Weltrekordhalter. Er liebt und lebt das Vanlife. Die Rede ist von niemand Geringerem als Mr. Tom Oehler.
Brevi Meets, your video and audio podcast.
Und da ist er auch schon, Tom Oehler. Herzlich willkommen, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne, Andi, für dich doch immer.
Ma, so lieb, danke, taugt mir richtig. Du sitzt tatsächlich in deinem Campervan. Ich habe es im Intro schon kurz erwähnt, dass du ja ein absoluter Vanlife-Fan bist. Ich weiß, das Thema Vanlife spielt bei dir eine ganz große Rolle, aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich mal ein bisschen das Rad der Zeit zurückdrehen. Erzähl mal ein bisschen über dich. Was hat dich dazu bewegt, das zu tun, was du eigentlich heute tust?
Ja, also ich komme vom klassischen Trailfahren, also vom richtigen Wettkampf-Trailfahren. Ich habe damals mit so 11, 12 circa angefangen, bin davor schon ein bisschen mit dem Rad herumgedüst. Und also es waren eigentlich zwei Seiten, die mich ein bisschen dazu inspiriert haben. Auf der einen Seite war mein Vater, der ist Motorrad gefahren, leidenschaftlich, und hat sich irgendwann einmal ein Trail-Motorrad zugelegt, um quasi seine Motorradtechnik ein bisschen zu verfeinern. Was ja auch lustig ist, weil jetzt mache ich das gleiche im Mountainbike-Bereich. Und es war auch so, dass ich zuerst auf dem Motorrad gestanden bin und dann erst auf das Fahrradtrail gegangen bin. Also er hat damals gesagt zu mir, da war ich 11 Jahre alt, da ist er irgendwo hingefahren zum Händler und hat eben geschaut wegen einer neuen Trailmaschine. Und dann hat er gesagt, ja, also ich, kleines Kind, habe natürlich gesagt, den will ich mal probieren, darf ich mal fahren. Und er hat gesagt, logisch. Ja, wenn du das anstarten kannst, dann darfst du fahren damit. Und er hat halt nicht damit gerechnet, dass ich es wirklich schaffe. Und dann ist die Maschine gerannt. Und das war eigentlich ganz cool auch in meiner Kindheit. Also ich bin halt quasi im Wald aufgewachsen. Bisschen außerhalb von einem Ort, und ich bin wirklich nach der Schule heimgekommen, habe das Moped angestartet und bin dann mit dem Wald herumgedüst. Und das war halt schon so ein, ich glaube, 350er oder 380er, also das war schon ein bisschen ein Gerät für so ein kleines Kind. Ja. genau, und dann haben wir einmal ein Motorrad-Trail-Training gemacht, da bin ich mitgefahren und habe dort dann auch drei Räder gesehen. Das war damals, ich kann mir an den Namen nicht erinnern, aber ein Coratec-Showteam. Und die haben quasi auf dem gleichen Gelände gerade trainiert, und dann habe ich denen ein bisschen zugeschaut und mit denen ein bisschen gequatscht. Und parallel war es natürlich der Hans Rey. In Magazinen habe ich viel von ihm gesehen und wollte dann einfach immer das Gleiche daheim ausprobieren. Und das erste Rad, mit dem ich ein bisschen in die Richtung gegangen bin, war GT Vertigo. Ich weiß nicht, ob der das noch was sagt.
Also mir sagt auf jeden Fall Hans Rey, das war auch so ein prägender Charakter in dem Ganzen, weil ich habe einen älteren Bruder, und der ist dann auch total in das Trailbiken reingekippt, und dann war es irgendwann so ein, ich glaube, ein Monty 20 Zoll Trail BMX und so, da war ich natürlich extrem scharf drauf und habe natürlich auch rumprobiert, aber das GT hat mir jetzt nichts gesagt, aber das wird wahrscheinlich was Ähnliches gewesen sein, oder war es schon ein Mountainbike?
Na, das war richtig BMX. Das hat eigentlich noch gar nichts mit Trails zu tun gehabt. Ja, das war echt krass.
Okay, geil, ja.
Das war so ein klassisches Freestyle-BMX à la Matt Hoffman. Also so mit Rotor und schon vorn und hinten so U-Brakes noch drauf gehabt. War natürlich zum Trailfahren eine Katastrophe. Wir haben damals ich weiß gar nicht, wie wir das auftrieben haben, so einen Unterbodenschutz nur dazu gekauft. Also wirklich so ein massives Ding, das war so lang. Allein der Unterbodenschutz hat so circa ein Kilo gehabt. Das Komplettrad 16 oder so.
Wahnsinn.
Dann habe ich mit dem halt ein bisschen probiert, irgendwie Stufen hochfahren und ein bisschen rumspringen. Parallel dazu habe ich so ein altes Mountainbike gehabt. Das war damals so ein Nakita Stahl-Mountainbike mit SR Santur-Gabel, was auch cool ist, weil ich nach wie vor für SR Santur.
Ja, wollte gerade sagen.
Ja. Und dann habe ich mit dem auch viel gemacht. Und irgendwann hat, ich glaube, das Christkind oder so, mal ein gebrauchtes Trailrad hergestellt, und dann ist es richtig losgegangen. Genau. Und ansonsten,
genau, ich habe
von den Bewerben her war es halt so, wir haben halt gesehen, okay, es gibt Bewerbe, und dann haben sie einfach mal hinbracht. Also da war ich halt so, 12, 13 dann. Und allein hinkommen war ein Ding der Unmöglichkeit. Meine Eltern haben mich da hingeführt und bin in den ersten Bewerben mitgefahren, war irgendwie, ich glaube, Zweiter oder so. Den zweiten habe ich dann gleich einmal gewonnen, und dann ist eh dahingegangen.
ordentliches Naturtalent. Ich habe schon so ein bisschen recherchiert, mit 17 schon österreichischer Meister geworden und 2008 war es dann soweit BIU Bike Trial Weltmeister geworden. War das so ein Live-Goal?
Ja, mein Weltmeister davor schreiben war schon geil.
Ja, absolut. Ja.
Also im Endeffekt, Thema österreichischer Meister, ja, es hat gar nicht so oft die österreichische Meisterschaft gegeben.
Okay. Also
ich habe es eigentlich immer gewonnen, wie ich mitgefahren bin, ab einem gewissen Alter. Und das mit dem Weltmeistertitel, also für mich persönlich war eigentlich so der größte Erfolg eher so 2001, da war ich Vize-Weltmeister. Das war damals noch in der UCI. Bike Trail Weltmeister 2008, das ist ein anderer Verband. Okay. Hat ein bisschen andere Regeln. Es ist auch nicht so, dass es dort leichter gewesen wäre, weil dort ist zum Beispiel so, die Gesamtzeit in einer Sektion, also UCI hat man 2,5 Minuten Zeit und nach diesen 2,5 Minuten zählt man Strafpunkte. Alle 30 Sekunden gibt es einen Punkt dazu und irgendwann hast du in der Sektion das Maximum von 5. Und bei Bike Trail ist es so, du hast 2 Minuten und eine Sekunde drüber sind 5 Strafpunkte. Also du hast da wesentlich mehr Zeitdruck plus längere Sektionen. Und es ist natürlich eine Geschichte, wo man darf dann mit den Pedalen am Boden anstehen, man darf mit dem Rockring im Boden berühren, das sind da alles keine Fehlerpunkte, bei der UCI schon. Dementsprechend haben die Jungs, die wirklich nur Bike Trail fahren, auch die Technik so adaptiert, dass das einfach optimiert ist für diesen Verband. Genau, aber im Endeffekt habe ich da halt die Chance genutzt, um einen Weltmeister mit nach Hause zu nehmen und das war schon geil und habe dann auch wirklich aufgehört zum Bewerbe fahren. Bin nur einen Weltcup gefahren bei der UCI, da war ich dann irgendwie Top 5 oder so. Genau, also für mich hat es immer schon gereizt, andere Dinge auch zu machen auf dem Rad.
Das ist immer spezifisch. Wäre so meine nächste Frage gewesen, weil du hast dich dann wirklich aus diesem Wettbewerbsgeschehen verabschiedet. Warum? War das dann so, okay, jetzt bin ich Weltmeister und das kann ich jetzt persönlich eh nicht mehr toppen? Oder waren dann auf irgendwie vielleicht neue Goals in deinem Leben?
Ja, Andi, du kennst mich ja. Das ist nicht ganz so meins. Also ich bin jetzt so der Typ, der sagt halt, ja, ich bin jetzt der Beste, ich kann nichts mehr gewinnen und bla bla bla. Nee, also einerseits was der finanzielle Aspekt, weil ich habe extrem viel trainiert. Also du kannst dir vorstellen, das war so um die 20 Stunden in der Woche rein im Fitnesscenter. Zum Teil sogar mehr. Plus Trailfahren und dann brauchst du aber die Shows, damit du dir den Sport überhaupt einmal finanzieren kannst. Und am Ende vom Jahr, wo du wirklich keine Zeit mehr hast, irgendwie ordentlich zu studieren oder irgendwas weiterzubekommen, stehst du mit null da. So im besten Fall eigentlich. Obwohl damals auch das Red Bull Sponsoring schon da war, aber klar, also die WM-Läufe waren halt in Vail, Colorado oder mal in Japan oder sonst wo.
Ja, okay.
Da ist man viel unterwegs und das war einfach für mich der Schritt, wo ich gesagt habe, also immer nur Bewerbe fahren und keine Zeit haben für andere Geschichten oder für Medienprojekte vielleicht da oder für irgendwelche anderen lustigen Ideen, die man so im Kopf hat, das kann es nicht ganz sein. Und zudem war es auch so, der Sport ist immer spezifischer geworden. Das heißt, du hast zwar noch Räder und die sind auch rund und die können grundsätzlich rollen, aber im Endeffekt hast du einen Spitz und du springst von einem zum nächsten und das war nicht mehr so ganz meine Sicht der Dinge. Also ich wollte halt einfach Spaß haben am Rad und wollte mir vielleicht da in eine andere Richtung ein bisschen weiterentwickeln. Und dann ist ja 2009 der Danny mit seinem Video daherkommen. Und auf einmal ist halt die Welt des Street Trails offen gestanden und dann bin ich ein bisschen mehr in diese
Richtung. Da will ich jetzt davor nochmal kurz einhaken. Ich habe bei dir eben so das Gefühl, dass es geht irgendwie immer weiter und du hast immer irgendwie neue Missionen, die du dir in den Kopf setzt. Ich habe da noch stehen 2 Guinness Weltrekorde. Ich weiß ja so circa, um was es da ging, aber vielleicht kannst du für die Zuschauer oder Zuhörer, je nachdem, wo man gerade einschaltet, das auch nochmal ein bisschen erläutern.
Ja. Also das erste war Highest Wall Climb on a Bicycle. Also Guinness gibt dem Ganzen natürlich immer irgendwelche fancy Names. Da hat es vorher schon einen Rekord gegeben. Ich wüsste jetzt nicht mehr, wo der war. Schon ein Stückchen niedriger auf jeden Fall. Aber das war eigentlich genau das, was ich dir vorher gesagt habe. Mir hat es immer schon getaugt, irgendwie ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ich bin immer gerne über irgendwelche Kicker gesprungen. Also das heißt jetzt nicht irgendwie 2 Meter hohe Holzrampen, sondern Irgendwie so ein kleines Stück Holz oder von mir so einen halben Meter hoch, wie auch immer. Das hat mich schon immer gereizt. Und dann habe ich mal geschaut, okay, kann man da vielleicht in die Richtung was machen und einen Weltrekord aufstellen, weil ja, einen Weltrekord haben, im Guinness-Buch drinnen stehen, ist schon auch irgendwie ganz nett. Und ja, dann habe ich da Kontakt aufgenommen. Hat ewig gedauert. Also es ist wirklich unglaublich. Und das hat sich dann ein paar Monate hingezogen und dann irgendwann haben wir halt gesagt, ja, da gibt es quasi einen Fast-Track-Service bei Guinness. Du zahlst irgendwie 200, 300 Euro oder so, es ist jetzt nicht schlimm. Und dann kriegst du aber innerhalb von ein paar Stunden eine Antwort. Und das haben wir dann gemacht und dann ist eh dahin gegangen. Die haben uns dann diese Regularien geschickt für diesen Wall-Climb. Und das war eben so, du darfst einen Kicker haben, der ist 50 cm hoch, so den Bereich. Das war eine Vorgabe, plus der Abstand zur Wand war definiert. Das heißt, der Kicker darf maximal einen Meter weit weg stehen von dieser Wand. Die Wand, easy, also einfach 90 Grad und oben eine Plattform. Und das war dann auch die Crux bei der Geschichte. Ich glaube, vor mir war der Rekord so bei 2,50 Meter. Meines Wissens halte ich den Rekord noch. Dann sollte er noch bei 2,895 Meter liegen.
Genau. Wahnsinn, okay. Ja.
Und das dann
du hast eigentlich einen Bunnyhop auf eine Wand drauf gemacht, aber einfach mit so, also die Starthilfe war diese 50 cm hohe Mini-Kickerrampe.
Genau, ganz genau.
So kann man sich das vorstellen, okay.
Ja. Genau, die Technik, die ich da gemacht habe, ist ein Hook eigentlich, also so nennt man das. Das heißt, ich springe von der Rampe weg, springe im Hinterrad gegen die Wand, aber das Vorderrad ist schon oben drauf. Vom eben Hook. Und dann musst du den Moment gleich wieder mitnehmen und das Rad dann raufdrücken. Und es war eben so, also ich hab diesen Kicker gebaut. Wir haben die Regularien für den Weltrekord, haben wir 4-5 Tage vor dem Versuch gekriegt oder so. Das war echt schon richtig knapp. Dann habe ich mal so einen Kicker gebastelt. Und du kennst das ja eh vom also Kicker bauen. Es ist ja nicht so einfach, wenn man es nicht macht, gell?
Ja, klar, ja.
Dann habe ich die erste Version zusammengeschraubt, habe gemerkt, okay, die Scheiße, das wird nichts. Dann nochmal ein bisschen optimiert und dann bin ich in Oberösterreich ins Bauhaus gefahren, weil die haben halt massiv Paletten rumstehen gehabt. Hab da gefragt, kann ich das mal probieren und so. Dann haben wir das mal aufgebaut und im Endeffekt habe ich so beim ersten Versuch 18 Paletten geschafft. Das war so das Maximum. Ziel waren halt eben diese 20 Paletten, 2,90 Meter nicht ganz. Und ich habe aber danach keine Zeit mehr gehabt, das zu probieren. Das heißt, ich habe den Kicker eingepackt, bin zur Veranstaltung hingefahren, die Bike Night in Kaprun, vielleicht sagt er das was. Und der nächste Versuch war eigentlich der Weltrekordversuch tatsächlich. Und wir haben das in der Show integriert. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt starten wir halt diesen Weltrekordversuch. Starten wir 15 Paletten, 16, 17, 18 Paletten. 18 war dann so, ja, ist noch gegangen, aber war nicht so ganz easy. 19 Paletten war ganz knapp. Und dann habe ich gesagt, passt, jetzt probieren wir diese 20 Paletten. Und dann, das ist halt auch ein mentales Ding. Also so, der Punkt, wo es eigentlich umgeschalten hat, war der Punkt, wo ich die Fläche oben nicht mehr gesehen habe beim Anfahren. Dann fahre ich halt an, 20 Paletten, aber halt richtig geiles Publikum, voll motiviert. Und spring rauf und setze es easy aufs Hinterrad. Es ist wirklich, es ist so geschmeidig gegangen. Ja, es war voll geil.
Geil.
Ja. Es ist halt auch so, dass diese Technik funktioniert ein bisschen schwieriger, wenn es niedriger ist, weil dann ist das Vorderrad zu hoch, dann verliert man einen Moment. Ja? Und bei diesen 20 Paletten war es halt spot on. Also das war einfach zack rein, rauf aufs Hinterrad und dann bin ich oben gestanden, habe ein bisschen fallen lassen und dann habe ich geschaut, dass ich wieder runterkomme.
Ja, recht hast du, da kann man sich auf jeden Fall mal feiern lassen, ja. Orge Geschichte. Aber es gab ja noch was. Irgendwas mit Hürden war ja auch noch. Da irgendwie Hürdenlauf mit Fahrrad.
Ja, genau. Also ich habe ja Sport studiert. Und da machst du ja alle Sportarten einmal durch. Und dementsprechend Leichtathletik. Und wer mich kennt, weiß, zu Fuß bin ich jetzt nicht so der Burner. Haben aber dort 400 Meter Hürdenlauf einmal probieren müssen. Und daraus ist halt irgendwie die Idee entstanden, das muss doch mit dem Radl viel leichter sein eigentlich. Gibt's ja gar nicht. Dann habe ich diese.
Ja, leichter, aber das ist ja schon auch ein massiver Bunnyhop über so eine Hürde, oder? Wie hoch ist die?
Also die Hürde war, was waren es? 91,4 Zentimeter.
Ui, okay, ja.
Also jetzt für einen Trailfahrer auf höherem Niveau, sage ich mal, kein Stress. So, also
okay.
Das geht immer. Also da kriege ich ja jedes Radl drüber. Aber ein Riesenproblem war einfach die Geschwindigkeit. Also man muss das quasi einfach mal durchrechnen, dann bist du bei über 30 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Du startest ja von null. Also im Endeffekt probiert es mal bei 35, 36, 37 km/h an Bunnyhop über eine 1 Meter hohe Stange, dann wird es richtig zart. Also das war echt zart. Ja. Aber jetzt zurück zur Idee. Im Endeffekt ist die Idee für Wetten, dass entstanden.
Ah,
und das
okay,
war so eine Geschichte. Ich habe das eingereicht bei Wetten, dass über ihr Online-Formular und habe fast damit gerechnet, dass es relativ lang dauert, bis ich irgendwas höre. Und eine Stunde später haben sie angerufen. Und schon gedacht, okay, gutes Zeichen. Und im Endeffekt war halt die Ansage, ja, probier es mal aus und schau mal, wie du von der Zeit her hinkommst. Und genau, dann haben wir das ein bisschen probiert. Zuerst das Rad war halt viel zu schwer und dicke Reifen etc. Dann habe ich einfach optimiert, das Ganze ein bisschen trainiert, was für einen Trailfahrer echt schwierig ist, da die ganze Zeit im Kreis zu fahren. Und genau, so bin ich halt zu Wetten, dass kommen. 13 Millionen Live-Zuschauer, schon mal geil.
Nee,
aber du kennst das ja.
Ja. Haben wir eine Gemeinsamkeit, ja.
Voll.
Kann ich mich auch noch gut erinnern. War sehr, sehr spannend, das Thema, ja.
Ja.
Bei mir war es, ich glaube, die letzte Außenwette vom Gottschalk, und das war auch brutal, was da Leute zugeschaut haben. Und ich habe mir nur gedacht, ich will einfach nur mehr runter.
Ja.
Und wenn es mich auf die Wappen haut, dann muss ich da noch irgendwo einen Backflip drüber ziehen, damit ich wenigstens Legende werde. Wir hatten eigentlich striktes Verbot, aber ich habe gesagt, so, wenn es wirklich passiert und ich mich da zum Affen mache, dann muss ich noch irgendwie ein Zeichen hinterlassen. Na, war auf jeden Fall war mega spannend auch, ja, mal in so einer TV-Show da dabei zu sein. Also das war lustig. Du hast dann eigentlich dieser Wetten-Das-Versuch war dann gleichzeitig der zweite Guinness-Weltrekord.
Na, diesen Guinness-Weltrekord haben wir danach nur mehr extra gemacht.
Ah, okay.
Das war beim Leichtathletik-Meeting in Linz. Genau, und da bin ich gegen Felix Sanchez angetreten. Das ist Olympiasieger auf 400 Meter Hürden.
Okay.
Schöne Ansage. Bin ihm aber relativ easy davon gefahren. Bei Wetten, das war es eben so, da habe ich wirklich alle Hürden stehen lassen. Beim Weltrekordversuch habe ich, glaube ich, vier umgeschmissen von 10 Hürden. War jetzt für mich persönlich nicht so geil. Vor allem saugefährlich, weil die haben darauf bestanden, dass es die richtigen Hürden sind, die auch der Leichtathlet verwendet.
Ja. Okay.
Das heißt, du hast die Gegengewichte unten, die kannst du so vor- und zurückschieben.
Ja,
und
ja.
Oben dieser Holzbalken ist fix montiert. Bei Wetten, das ist einfach nur der Holzbalken runtergeflogen. Und beim Weltrekordversuch war eben dieser Holzbalken fix. Und wenn du den bei 35 km/h im Hinterrad streifst, war...
Nicht ganz so geil. Ja, verstehe. Ja, nach diesen ganzen Abenteuern hast du ja auch unglaublich viele Trial-Shows absolviert. Bisschen was hast du ja jetzt eh schon erzählt. Wir sind sogar, glaube ich, einmal gemeinsam eine Show gefahren in Gastein, kann ich mich noch erinnern. Ich bin ein bisschen herumgesprungen.
Stimmt,
ja. Du hast deine wilde Fahrtechnik präsentiert, die mir bis heute ein Rätsel ist, weil es einfach unglaublich ist, was ihr Trial-Fahrer da macht. Ein Mensch, der so viel Shows gefahren ist und eigentlich Menschen auf der ganzen Welt schon irgendwie begeistert hat mit seinen Künsten, der hat doch sicher irgendeine geile Geschichte auf Lager von einer Show, die ihm immer in Erinnerung bleiben wird, oder? Da gibt es doch sicher irgendwas Skurriles oder Lustiges.
Ja, da habe ich eigentlich relativ viele so. Weil, also eben, die Showzeit, das ist ja ganz klar, das ist mega. Also ich fahre nur immer Shows. Ich fahre halt jetzt weniger. Einerseits durch Corona, aber andererseits auch, weil ich mich immer mehr in Richtung Mountainbike entwickle. In meiner Geschichte zum Beispiel war in Dubai, das war so 2000 und ein bisschen was, 2003, 2004 herum. Da war ich beim Desert Rock Festival, also ein riesen Rockfestival mitten in der Wüste. Und da bin ich eine Show gefahren vor 15.000 Leuten live, logisch.
Wahnsinn.
Zwischen Incubus und Iron Maiden auf der Mainstage.
Und geil.
Ich weiß noch, wie ich da hinten gestanden bin und habe mir gedacht, so fuck, jetzt kommt da einfach ein Rallfahrer auf die Bühne. Ich meine, die Leute werden sich auch denken, was macht der da? Was macht der überhaupt keinen Sinn? Und Die haben einen geilen Moderator gehabt. Also eben, man kennt seine Moderatoren, sind einfach extrem wichtig, um halt die Stimmung ein bisschen zu pushen. Ja, und dann fahre ich halt da auf die Bühne und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut.
Echt, oder? Geil.
Ja. Und das war halt echt so dieses Rockstar-Ding, oder? Du stehst halt da und die Leute jubeln und schreien und die blasen dich fast von der Bühne runter.
Das die haben das echt voll gefeiert, oder? Richtig.
Vollgas. Ja, und da war ja nichts, da war ja nichts zu machen. Also ich habe halt, ich glaube, da waren gar keine Paletten, sondern irgendwie so ein Bartisch oder so ist, glaube ich, da gestanden. Also für ein Trailfahrer Minimal-Setup. Ja, und irgendwann stehst du halt doch auf der Bühne und machst halt so diesen Rockstar-Move. Also einfach Hand rauf und lass dich halt feiern und das kommt halt eins zu eins so von den Zuschauern zurück. Und das ist, also ist unglaublich, was da an Energie rumkommt.
Also, ja, geil. Ja, ja, eine Geschichte. Cool. Ja, am Anfang ist man wahrscheinlich noch massiv verunsichert, weil man sich denkt, boah, kommt das jetzt eh gut an und mache ich mich da jetzt eh nicht zum Affen und dann ist man auf einmal der Rockstar. Ja, richtig geil. Mega genau. Geschichte.
Ja.
Ja, jetzt, und du hast eh gesagt. Halt, ja, erzähl.
Ansonsten waren halt ganz viele, also in Amerika war ich oft für so Showtouren auch unterwegs und da bin ich ganz viele Shows in Bars gefahren. Und damit die Leute halt einmal gut drauf sind, machst du es halt jetzt nicht um 9 Uhr am Abend, sondern eher so vielleicht um 11, 12, Mitternacht herum. Und das hat auch schon einige skurrile Kontakte ergeben, weil da rechnet natürlich auch keiner damit, dass auf einmal ein Fahrradfahrer in diese Bar reinfährt und über die Bar drüber fährt und dann vielleicht nur irgendwen am Boden legt und drüber springt und so. Das war auch schon extrem lustig, was sie da so daraus ergeben
hat. Ja. Geil, ja, da hast du ja einiges erlebt. Jetzt bist du ja eigentlich nicht nur mit dem Trailbike unterwegs, sondern du kostest ja eigentlich sämtliche Facetten des Sports aus. Trailbike, Trailbike, E-Bike. Ist das so die Abwechslung, die es für dich auch ausmacht? Also ich kenne es von mir persönlich. Ich bin so einer, ich brauche diese Abwechslung irgendwie total. Also ich sitze echt gern mal irgendwie auf dem Dirtbike, sitze aber dann gern auch wieder auf dem Trailbike, auf dem E-Bike oder sogar auf dem Motocrossbike. Ist es bei dir ähnlich?
Grundsätzlich ja. Also das war schon immer mein Thema. Ich weiß noch, wie der erste Bikepark da am Geißkopf aufgemacht hat. Da waren wir auch gleich einmal dort und sind irgendwie Downhill gefahren mit einem Dirtjumper zum Teil oder dann einmal so einen Downhill-Bock aufgebaut mit 25 Kilo. Also ich habe schon immer alles probiert. Ich bin ja früher eine Zeit lang, da war ich so 18, 19 herum, Motorrad Enduro gefahren. Das hat mich immer voll gereizt. Das würde mich jetzt noch reizen, aber es fehlt halt leider die Zeit. Wobei das E-Bike füllt die Lücke ja gar nicht so schlecht. Aber wir haben schon immer alle Facetten irgendwie auf zwei Rädern gereizt. Also auch motorisiert tatsächlich. Ja. Und ja, grundsätzlich, ich würde nicht sagen, dass ich alle Facetten abdecke des Sports. Du müsstest mal beim Style-Thema mal ein bisschen Nachhilfe geben, so in der Luft. Da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. Ja. Aber ja, ich bin brutal gern auf dem Berg unterwegs und für mich ist es jetzt aktuell einfach ein richtig geiler Kontrast zu früher, weil eben Showzeit, das heißt, ich war einfach ganz viel in Städte unterwegs. Ich war eigentlich immer irgendwo, wo richtig viele Menschen sind und in der Hochzeit waren es 110 Showtage, also da ist man dementsprechend richtig viel unterwegs. Und jetzt mit dem Mountainbike geht es halt einerseits in die Höhe, also Hochalpin bei uns in Österreich oder bei uns in Europa, Dolomiten etc. Aber ich mache auch so Reiseprojekte. Und das ist wieder halt der Kontrast zum Trailfahren oder zu den Shows, weil da fährt man irgendwo hin, wo halt kein Mensch ist. So. Und diese Kombination ist echt total spannend eigentlich. Und ich sehe halt jetzt einen anderen Teil der Welt wie früher. Und das ist halt total ergänzend eigentlich und entspricht irgendwo meinem Naturell.
Du hast mit Lightwheel und Synthase eigentlich Partner an der Seite, die du irgendwie für mich gefühlt schon seit Ewigkeiten hast. Ist das so der optimale Partner die optimalen Partner, die dich einfach in deiner Lebensweise so unterstützen können, wie du es brauchst?
Ja, es ist nicht nur für dich eine Ewigkeit. Ja. Also Synthase war mein allererster Sponsor. Also da reden wir jetzt von 23 Jahren schon eher. Ich weiß ja nur, da bin ich damals am Bike Festival in Riva bin ich zu einem Stand gegangen, da habe ich diese Vorbau-Lenker-Kombination, die so ein bisschen erhöht war, die man einstellen hat können. Ja. Und auf die war ich halt total scharf und dann habe ich mit denen gequatscht und aus dem ist halt dieses Sponsoring heraus entstanden. Und irgendwann, also ich habe auch andere Fahrradsponsoren gehabt über die Zeit, KTM zum Beispiel, da waren wir ja damals auch gemeinsam. Stimmt, Und irgendwann hat Synthes eben auch Lightwheel gegründet und jetzt bin ich seit mittlerweile, sagen wir mal, 13 Jahren auf Lightwheel unterwegs. Und es ist ja schon so, also es gibt ja genug Hersteller, die geile Räder bauen. Was beim Lightwheel vielleicht ein bisschen spezieller ist, dass das Ding einfach extrem solide ist. Also du kennst ja diese Trail-Moves, die ich immer ganz gerne mal mache. Ein Mountainbike ist nicht für sowas gebaut, ganz klar. Und gerade die Full-Suspension-Design, da wird halt sonst echt gerne mal was kaputt. Und ich habe bis heute einfach nur kein Lightwheel-Rad kaputt gemacht. Und es war damals so, lustigerweise, der Jo hat mir damals irgendwann einen Rahmen mitgegeben. Erste oder zweite Generation vom Lightwheel-Rahmen. Da bin ich noch gar nicht Mountainbike gefahren so richtig, gell? Und er hat nur gesagt, hey, nimm dir das Ding mit und mach es kaputt. So, das war eigentlich so die Aufgabenstellung. Hab's aber nicht kaputt gekriegt.
Okay. Ja, geile Aufgabenstellung, das ist schon super.
Ja, das haben wir jetzt auch öfter mal wieder, so mit den Carbonfällen war so ein Thema. Und klar, die wollen halt wissen, wenn was kaputt wird, dann können sie ja daraus lernen. Und das ist natürlich auch das Ziel dahinter.
Logisch, ja. Jetzt sieht man dich ja auch vermehrt auch mal auf dem E-Bike. E-Bike ist immer so ein brisantes Thema. Ja? Also ich sage immer, es kommt total darauf an, wie man ein E-Bike nutzt und was man daraus macht. Also für mich ist das E-Bike halt so die komplette Spaßmaschine. Ich sage immer, ich will mich nicht oberschenkelmäßig bergauf voll auspowern, aber ich liebe es, weil ich einfach dreimal rauffahren kann, weil ich halt rauffahre, damit ich wieder runterfahren kann. Und das macht mir halt einfach richtig mega viel Spaß. Plus sitze ich halt einfach dadurch einfach mehr auf dem Fahrrad und du machst halt in derselben Zeit irgendwie die doppelten Meter und ich krieg dann einfach doppelt so viel Spaß raus, wenn nicht gerade keine liftgestützte Aufstiegshilfe verfügbar ist. Wie ist es bei dir? Mich würde mal einfach deine persönliche Meinung zu diesem Thema interessieren. Es ist ja doch immer noch brisant, aber ich glaube, es wird schon mehr akzeptiert.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade in den letzten ein, zwei Jahren oder so hat sich da extrem viel getan und man sieht halt immer mehr Jüngere auf den E-Bikes. Und das zeigt so ein bisschen die Akzeptanz auch. Also E-Bike, das erste Mal bin ich oben gestanden Anfang der 2000er so. Also echt ewig her und das war in Mammoth Mountain in Kalifornien.
Ja, cool.
Und die waren nicht Pedal Assist, die waren wirklich eigentlich so eher E-Motorrad. Die haben einfach Downhiller hergenommen und haben so einen Elektromotor dran geschraubt. Damals auch schon so wie die Jungs von Ego Kids mit dem Akku im Rucksack. Genau. Und ich habe mich damals schon aufgestellt und habe es einfach nur geil gefunden. Ich komme ja ein bisschen vom Motorrad fahren und eben, da steht man halt auf dem Motor. Ja. Das ist einfach das ist schon cool.
Das ist ja auch cool. Ja.
Und das erste Mal wirklich so ein Pedal Assist Bike bin ich vor 6-7 Jahren gefahren. Beim Kurt Resch im Steineckerhof, vielleicht sagt er das was. Da bin ich halt immer für Fahrtechnik-Workshops und das war auch einer der ersten, der halt wirklich ganz bewusst auf dieses E-Bike-Thema gesetzt hat, weil es bei ihm in der Region, wo er sich befindet, extrem viel Sinn macht. Und da habe ich den gleichen Eindruck gehabt. Ich meine, du setzt dich auf das Radl drauf, du bist super schnell irgendwo oben. Plus, du hast ein Radl, das bergab, obwohl das jetzt kein mega tolles E-Bike war in dem Fall, ein Rad, das extrem satt liegt. So, das macht einfach auch bergab Spaß. Das ist nicht so handlich wie ein normales Bio-Bike. Ist nicht ganz so wendig, aber im Endeffekt ist ein Rad, das wirklich extrem viel Spaß macht. Und jetzt seit zwei Jahren gibt es das E-Bike von Lightwheel. Und wenn ich privat unterwegs bin, würde ich sagen 75% E-Bike aktuell.
Ja, okay. Ja, das ist dann gar nicht so unterschiedlich bei uns, weil bei mir in der Gegend bin ich auch richtig viel mit dem E-Bike unterwegs, weil es einfach keinen Lift gibt. Ja? Und man hat einfach auch nicht mehr so viel Zeit und macht einfach super viel Spaß. Einfach am Feierabend noch seine Runden zu drehen und halt zwei, dreimal rauf und runter zu fahren und echt noch ein paar Höhenmeter hinzubekommen. Richtig cool. Ich bin da absolut bei dir. Und weißt du, was das Schönste ist? Ich habe jetzt herausgefunden, dass wir uns dank der E-Bikes wieder treffen werden. Nämlich beim Flachau E-Bike Festival von 24. bis 26.06. Hat mich der liebe Stefan Steinacher gefragt, ob ich motiviert wäre, den Event zu moderieren. Und was sehe ich da in den Programm-Highlights? Ich glaube, es ist ein Schreibfehler drinnen. Eine Trailbike-Show. Ich glaube, es ist eine Trailbike-Show.
Ja, ich würde sagen, wir machen beides draus. Also ich habe eigentlich
Ja,
jetzt
passt.
alle drei Räder mit dabei. Also das heißt das Trailbike, das Biobike oder das
Ja.
E-Bike. Und meistens ist tatsächlich ja so, dass ich dann oft mit E-Bike oder mit dem normalen Trail-Enduro-Bike eine
Ja.
Runde über den Schoberkurs fahre, weil es tatsächlich auch ziemlich viel Spaß macht. Ja.
Ja, geil, ja.
So,
Trail,
jetzt muss ich
Trial, das ist ja.
kurzes Timeout machen, weil ich muss mich schon schneiden.
Ja, schnäuz dich, schnäuz dich. Ich seh da immer wieder dieses Trail oder Trial. Das ist auch so ein Klassiker, oder? Der ist dir sicher schon
Absolut.
öfter mal runtergekommen.
Ja, genau. Also mittlerweile, mir hat es auch nie gestört. Mir ist das immer, ja, das kann passieren.
Ja,
Mir
absolut.
passieren auch sehr, sehr gerne mal Schreibfehler. Also wenn
Ja.
irgendwer meine Story sieht und sie denkt, was schreibt er heute wieder für einen Blödsinn zusammen? Ja, das passiert halt mal. Dementsprechend kann ich solchen Leuten, die dann Trail statt Trail schreiben, auch nicht wirklich böse sein. Und vor
Nein,
allem,
darf
ich
man ja
bediene
nicht.
ja schon beide Seiten, also ist alles gut.
Ja, da ist richtig viel Programm. Ich habe sie gerade mal parallel aufgemacht. Da ist richtig viel. Riesen Expo-Area, 30 Aussteller, über 400 top-aktuelle E-Mountainbikes, Recovery Station mit Massage. Sehr herrlich, kann man dann eh gut gebrauchen. Kids, Übungsgelände, DJs, Drinks, die Trial Show, Movie Night, richtig viel. Was steht da noch? Discovery Trails etc. Kennst du die Gegend dort? Warst du schon selber fahren in der Flachau?
Also ich war letztes Jahr mal dort eben für ein kleines Shooting, um den Event anzukündigen. Und war richtig cool. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen, weil wir echt nur eben zum Foto und Video machen dort waren. Also nur ein paar kleine Ecken gesehen, aber an sich ja, schon richtig cool, landschaftlich wirklich wunderschön.
Ja.
Und ich bin grundsätzlich ein Fan von Regionen, die halt nicht, also einerseits nicht so überlaufen sind, was jetzt den Mountainbike-Tourismus betreffen, weil du das ja auch bei den Trails merkst. Also klar,
Ja.
die gebauten Bikeparks und so, die schließe ich da jetzt mal ein bisschen aus. Ich bin
Ja.
grundsätzlich ein Freund von klassischen Wanderwegen, die eigentlich nicht so sehr fürs Biken gebaut sind. Muss jetzt auch nichts grob Technisches sein, also um das geht es mir gar nicht vorrangig. Aber einfach ein Weg entsteht in einer ganz anderen Logik, wenn er halt für einen normalen Wanderer angelegt ist. Oder wenn er
Ja.
vielleicht sogar natürlich entstanden ist über Jahrzehnte. Und genau sowas findet man dort halt nur en masse. Und ein paar gebaute Strecken gibt es eben auch. Also ich glaube, das ist schon eine richtig coole Region und auf jeden Fall eine Reise wert.
Freue mich drauf, ja. Bin super gespannt und Bosch EMTB Challenge steht dort auch noch auf dem Programm. Also da ist richtig was los. Und großes Highlight natürlich dann deine Show. Vielleicht darf ich sie ja moderieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Voll
Oder
gern.
gehen wir einfach davon aus, dass es passieren wird. Und, ja, und würden uns natürlich freuen, wenn ganz, ganz viele Besucher dort auch hinkommen. Das ist klar. Ich habe es jetzt Anfang schon gesagt, du sitzt gerade in deinem Campervan. Ich kann es gut sehen. Für alle, die zusehen, die sehen es sowieso auch. Für alle, die zuhören, die müssen sich es halt vorstellen. Ich nehme mal an, du reist daher auch zum Flachau E-Bike Festival mit deinem Campervan an.
Auf jeden Fall. Ja, ich habe
Ja.
so in der Corona-Zeit eigentlich umgestellt. Es war schon so. Also mir hat dieses Van-Life-Thema, oder besser gesagt im Auto schlafen, hat mir
Ja,
eigentlich immer schon gereizt. Ich habe dann auch meinen VW-Bus gehabt und habe mir da eine Matratze reingelegt, aber ich habe eigentlich bis vor 2 Jahren jetzt nie irgendwie ein Camper oder irgendwas dergleichen gehabt. Kurz einmal so projektbasiert und auch privat einmal gemietet. Und ja, irgendwann haben wir gedacht, ich gehe das Thema jetzt wieder mal an. Eben vor 2 Jahren, das war Anfang 2020, oder ist der Wahnsinn losgegangen?
So schaut's aus,
Und
ja.
da habe ich dann eben, also ich habe einen Kollegen, der ist Händler für Van-Tourer, Marke aus Deutschland. Und habe mit dem ein bisschen gequatscht und haben gesagt, ich brauche so ein Ding. Und dann haben wir ein bisschen mit Van-Tourer gequatscht. Und im Endeffekt habe ich halt an Camper dann über sie zu einem etwas ermäßigten Preis erstanden. Und mit dem war ich jetzt die letzten 2 Jahre schon unterwegs. Und habe am Anfang aber nur ein normales Zweitauto gehabt, einen normalen PKW,
Ja.
den ich dann aber verkauft habe.
Tatsächlich, also du hast jetzt nur
Ja.
noch das den Van Tourer.
Genau, also ich bin jetzt nur mehr mit 6 Meter Länge unterwegs. Und wir haben quasi privat noch einen kleinen Elektroflitzer, so einen Zoe. Den haben wir jetzt da schon so
Okay, ja.
hergerichtet, der hat die Anhängekupplung drauf, da kriegen wir auch die Räder drauf. Aber es
Okay.
war dann echt so, dass ich eh immer mit dem Camper fahren wollte, weil so mit 6 Meter,
Ja.
der ist schon groß, aber im Endeffekt, du kommst eigentlich überall hin und hast eigentlich nicht so riesen Themen, dass du nirgends parken könntest oder dergleichen. Aber das Coole ist, ich habe da einfach meine Räder hinten drinnen. Wenn ich zu einer Show irgendwo hinfahre, dann kann er mich hier rennen umziehen oder kann ein bisschen chillen, bevor es losgeht. Ich habe keinen Stress mit Hotel organisieren, habe immer mein Gewand dabei. Man ist echt wesentlich unabhängiger und spart so schon auch relativ viel Zeit. Mhm. Und genau, und so betreibe ich das jetzt eigentlich so die letzten 1,5 Jahre. Nutze natürlich auch dann für Videoshootings und dergleichen. Und mache da sehr viele Mountainbike-Workshops. Das Thema haben wir jetzt noch nicht so behandelt. Ja. Da bin ich ganz viel bei Hotels eigentlich. Mhm. Aber mittlerweile ist schon oft so, dass ich einfach vor dem Hotel im Camper schlafe tatsächlich.
Geil.
Weil ich alles da habe und da habe ich halt mein Bett drinnen und so. Und da muss ich nicht irgendwas ins Zimmer reinräumen, wieder rausräumen.
Richtig,
ja. Also ich finde Vanlife ziemlich geil. Ja.
Wenn einem die eigene Verwahrlosung gut tut.
Ja, das Problem habe ich nicht so. Also, ich bin ja dann eh immer bei Hotels. Also, zum Teil ist es so, ich gehe dann einfach in die Saunalandschaft rein zum Duschen und habe da volle Infrastruktur. Also, ich habe ja hier drinnen auch eine Dusche, aber die reicht dann nicht für zwei Wochen on Tour.
Klar.
Ja. Geht schon.
Na, ist geil. Also ich bin auch großer Fan und bin auch gerade wieder am Überlegen, zwecks einer Neuanschaffung. Bei mir ist halt das Thema Gewicht und Motorrad noch so eine Sache. Ganz, ganz schwierig, da was zu finden. Vor allem, wenn man in Österreich lebt, da ist die Gesetzeslage leider richtig zu vergessen. Aber weg von dem Thema, auf jeden Fall richtig cool, dass das mit Van-Tourer so klappt. Du hast deine Fahrtechnik-Geschichten jetzt auch schon angesprochen. Tom Oehler bietet Fahrtechniktrainings an. Wie komme ich dazu? Wenn ich jetzt sage, ich möchte von einem der besten Trialfahrer lernen, mal irgendwann vielleicht so cool zu werden wie Tom Oehler oder Fabio Wiedmer, wie funktioniert das?
Ja, also bei meinen Geschichten geht es ja gar nicht so sehr ums Trialfahren. Also ich mache die Kurse in erster Linie für den klassischen Mountainbiker, der einfach gern auf natürlichen Trails unterwegs ist. Und es geht dabei viel darum, diese Basics, die ich mir in den letzten mittlerweile 25, 26 Jahren beim Trailfahren angeeignet habe, die aufs Mountainbike umzusetzen. Und ein Kernthema ist einfach immer die Balance, so blöd es klingt. Üblicherweise bei meinen Kursen mache ich am Anfang immer, ich frage mal in die Runde rein, so, was wollt ihr denn eigentlich lernen, auf was habt ihr denn so Bock?
Ja.
Und was kommt? 90% umsetzen. So. Und damit das mit dem Umsetzen mal überhaupt klappen kann, braucht man mal die Balance als Grundlage dafür. Und dementsprechend arbeiten wir schon immer viel in diese Richtung. Und ich habe ja auch Sport studiert, jetzt habe ich so ein bisschen eine Ahnung von Bewegungen und wie irgendwie Bewegung aufbauen muss und wie ich es analysieren kann, wie ich sie verbessern kann vielleicht. Und genau, das sind so die Kernthemen von diesen Geschichten.
Wie komme ich dazu? Gibt es irgendwie... fahrtechnik@tomoehler.at oder wie kann ich mich bei dir melden?
Das ist eine gute Idee, die könnte man eigentlich einrichten, aber es ist viel einfacher. Ja, nur tom@oehler.at, Oehler mit Oehler. Schreibt es mir einfach eine E-Mail, schreibt es mir auf Instagram, dann kann ich die Termine mal durchschicken. Es findet halt ganz viel in Südtirol statt, ganz viel in Wochenpackages, das heißt, man bucht eine Woche im Hotel und ich bin 5 Tage mit dabei.
Stehst vor der Tür in deinem Van-Tourer und wartest, bis die Gäste rauskommen.
Zum Beispiel, genau, um 7 Uhr in der Früh.
Ja, natürlich. Ja.
So, jetzt geht's wieder. Genau, und bin eben 5 Tage mit dabei und dann teilt man sich ganz gut auf. Das heißt, am ersten Tag macht man ein bisschen mehr Fahrtechnik, am Nachmittag gehen wir eine Runde klassische Tour fahren, schaut sich unterwegs vielleicht noch ein paar Schlüsselstellen an. Und probiert die einfach dann einmal und so ist einfach ein guter Mix. Ja. Und wie gesagt, es geht auch gar nicht so sehr darum, irgendwelche super hohen Niveaus abzufangen, sondern ich kann eigentlich auch inhomogene Gruppen ganz gut bedienen und jedem nur was beibringen. Und das ist eigentlich das Lässige daran. Aber wenn wir schon beim Thema Schlüsselstellen sind, Ich habe
Schlüsseldienst.
2019.
Genau. Hey, pass auf, das ist nämlich, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, weil ich fand dieses Video damals schon, ich habe ja fast Tränen gelacht, weil ich die Idee einfach so geil fand und richtig cool. Ich habe dann aber nach dem Teaser, muss ich ehrlich gestehen, das gar nicht mehr so richtig weiterverfolgt, aber in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich natürlich auch nochmal ein bisschen recherchiert. Belehr mich eines Besseren, wenn ich falsch liege. Der Tom Oehler Schlüsseldienst geht, glaube ich, du hast mir es im Vorgespräch schon gesagt, in die nächste Runde. Das heißt, Fahrer dürfen sich mit einer Schlüsselstelle bei dir bewerben und du kommst zu ihnen und hilfst ihnen, diese zu meistern. Ist das richtig zusammengefasst?
Ganz genau, perfekt. Also besser könnte ich schon gar nicht formulieren. Es ist eben so, dass das Projekt wird wahrscheinlich so im August starten. Dieses Teaser-Video, das du da angesprochen hast, das werden wir noch ein bisschen überarbeiten und ein bisschen aktualisieren, aber genau das ist das Thema. Ja. Und die Idee ist eigentlich daraus entstanden, ich mache immer diese Fahrtechnik-Camps in Südtirol und dann kommen die Leute aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, um mit mir eben in Südtirol zu fahren. Und ich habe mir gedacht, wie kann man irgendwas auf die Beine stellen, damit man dem klassischen Mountainbiker bei sich zu Hause irgendwie weiterhelfen kann. Weil die meisten haben irgendwo eine Schlüsselstelle, die irgendwie nicht so funktioniert, wie es sollte. Und das muss ja, sagen wir, genauso wie vorher, das muss nichts Extremes sein. Also es kann einfach nur eine Rechtskurve sein, wo man nicht mit Schwung durchkommt. Und dann kann man sich eben bewerben beim Schlüsseldienst und kann gewinnen, dass ich vorbeikomme, in dem Fall mit meinem Ventura und die Jungs besuche. Und dann machen wir mit denen einfach ein bisschen Fahrtechnik-Training. Dann machen wir mit denen ein bisschen Fahrtechnik-Training am Platz und dann schauen wir uns wirklich diese Schlüsselstelle auch gemeinsam an. Und letztes Jahr, 2019, haben wir wirklich alle 5 Stellen entschlüsselt tatsächlich. Ja, das war extrem erfolgreich sozusagen. Ja.
Ja, absolut. Und da waren ja auch wirklich, da waren ja Lines teilweise dabei. Das war ja irre. Also das war schon ganz, ganz große Fahrkunst, die da gezeigt worden ist.
Ja, also eben die Line vom Jan, die du sicherlich ansprichst. Genau. Ja. Das war schon wild. Ja, voll. Boah. Vor allem, er hat mir davor das Video geschickt und hat halt erklärt, ja, da will ich quasi da rüber geppen, auf dem Zaun landen und da habe ich mir so einen schmalen Balken gebaut und mit dem will ich auf das Geländer rauffahren.
Oh, irre, ja.
Aber halt mit dem Mountainbike. Und mit dem Mountainbike ist das natürlich noch eine ganz andere Ansage wie mit dem Trailbike. Und ich habe ja jetzt nicht gewusst, wie steht er auf dem Rad. Ich habe ihn ja noch nie Radfahren gesehen. Ja. Oder nur ein paar kleine Sachen auf seinem Instagram-Kanal. Aber es war extrem beeindruckend, wie er da über das Ding drüber gefahren ist. Es war echt cool und hat dann auch geklappt.
Ja, richtig geil. Gab es auch Kandidaten, die sich beworben haben, wo du auch dann mal sagen musstest, hey, erst noch mal ein bisschen weiter üben, das ist jetzt vielleicht noch nicht so die richtige Idee.
Habe nicht das Gefühl gehabt. Also ich habe einige wenige aussortiert, einfach unter dem Aspekt der Gefahr, weil es sehr exponiertes Gelände war. Und das habe ich von vornherein eigentlich ein bisschen ausgeschlossen. Weil wenn du in einem Gelände unterwegs bist, wo du auch nicht mehr ordentlich sichern kannst, dann ist mir das für so ein Projekt einfach ein bisschen too much. Ja. Das ist dann eher was, was man in einer kleinen Gruppe vielleicht einmal probieren kann. Mhm. Aber ich wollte es quasi mit meiner Aktion niemanden gefährden und da irgendwas verursachen. Und dementsprechend habe ich da einige wenige aussortiert. Aber es war richtig cool, was ansonsten herkommen ist. Ja. Also ich habe da eigentlich bei keinem den Eindruck gehabt, dass sie der maßlos überschätzt hätte. Ja. Und es war auch, glaube ich, dieses Auswahlkriterium oder dieses Bewerben, das war halbwegs ein Prozess. Also man hat da Fotos hochladen müssen, Videos, das Ganze nur beschreiben etc. Das hat mit Sicherheit schon einige aussortiert. Und aber dadurch, dass die Selbsteinschätzung trotzdem so gut war, haben wir jetzt für dieses Jahr eher gesagt, wir werden das ein bisschen lockern. Schauen vielleicht, dass wir ein paar mehr Anfragen noch reinkriegen. Und schauen wir mal, wie es dieses Jahr so läuft.
Und dann wird auch quasi jede Schlüsselstelle, wird das dann auch filmerisch dokumentiert und du hast immer quasi eine Crew dabei, die das Ganze dann dementsprechend auch abhandelt.
Genau, also ich habe einen Mann mit dabei, der das Ganze dann auch filmt. Und die Idee dahinter war ja schon auch so ein bisschen Fahrtechnik-Videos zu machen. Aber halt nicht dieses typische Fahrtechnik-Video, wo einfach eine Technik, die man schon irgendwie 20.000 Mal erklärt bekommen hat, wieder neu erklärt bekommen, sondern ich wollte halt irgendwie näher am Gast, am Kunden sein, und echte Probleme lösen. Und darum haben wir schon auch gesagt, also das Ziel ist schon, auf verschiedene Techniken aufzugreifen. Also ja. 5 gleiche Spitzkern macht wenig Sinn jetzt für dieses Projekt. Letzten Mal 2019 war es eben schon so, dass ganz zufällig wirklich total vielseitige Themen waren. Zum Beispiel eben in der Schweiz war das einfach nur eine Rechtskurve, die einfach ein bisschen off-jammer war und ihm ist immer das Vorderrad weggerutscht und darum ist er einfach nicht dynamisch durchgekommen. Und das andere Extrem war halt der Jan mit seinem Trailparcours, was natürlich,
ja, war schon geil. Ja, sehr cool. So, wann geht das los und wie kann ich mich bewerben? Kannst du das schon sagen?
Ja, also wir werden das Ganze im August wieder online stellen und dann geht diese Bewerbungsphase los. Also am besten einfach meinem Instagram-Kanal folgen oder auch gerne auf Facebook. Instagram ist tom_oehler mit O-E-H-L-E-R und auf Facebook einfach den Unterstrich weglassen. Dann findet es mich da schon irgendwo. Und sobald es losgeht, sind meine Kanäle eigentlich die ersten, wo wir das Ganze ein bisschen streuen werden. Und dann wird es andere Kanäle, wahrscheinlich mountainbikenews.de nochmal geben. Und dann werden wir das ein bisschen breit treten, das Thema.
Gut, man wird es auf jeden Fall mitbekommen. Jetzt hast du Social Media schon angesprochen, deine Kanäle, Facebook auch angesprochen. Ist das noch was du viel nutzt oder ist es bei dir auch eher Instagram geworden und TikTok? Oder wie schaut das aus? Was ist deine Plattform?
Also TikTok ist einmal nicht meine Plattform.
Ja, okay, ja.
Da stelle ich ab und zu was rein, aber ich finde es ja grundsätzlich ganz spannend, also so neue Plattformen ausprobieren. Aktuell probiere ich gerade ein bisschen mit Pinterest herum, was jetzt eigentlich in unserem Bereich eher so atypisch ist. Aber im Endeffekt ist es halt einfach ein riesiger Zeitfaktor. Du wirst es kennen. Und mein Hauptkanal ist auf jeden Fall Instagram. Ja. Und so von dem Content her, der bei mir am besten funktioniert, sind es einfach kurze, selbst gefilmte Clips von technischen Passagen, von Spitzkern und dergleichen. Und Facebook mache ich jetzt wieder ein bisschen mehr, weil ich dadurch diese Zielgruppe für die Fahrtechnikgeschichten eigentlich sehr gut erreichen kann. Und bei Facebook zum Beispiel ist jetzt das so, dass ich eigentlich komplett auf Deutsch umgestellt habe. Instagram ist nach wie vor eher in Englisch. Und so habe ich eigentlich zwar schon ein bisschen andere Zielgruppen auf den beiden Kanälen und da macht es Sinn, eben die beide ein bisschen zu betreuen.
Genau. Spannend. Du bist ja auch bekannt für wirklich aufwendige und richtig schön produzierte Video- und Fotoprojekte. Also ich erinnere mich an dieses letzte, du hast vorher die Dolomiten schon angesprochen, das war ja absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, also wenn man sich auch so das Feedback und die Kommentare durchliest auf YouTube, hast du da wirklich, glaube ich, einige Leute vom Hocker gehauen mit diesem Projekt. Und richtig cool auch mit diesem Behind the Scenes, wo man einfach mal sieht, wie viel Aufwand so ein Video tatsächlich ist. Wenn man dann das kurze Produkt sieht, denkt man sich immer, ja mei, easy. Aber wenn man dann erstmal hinter die Kulissen blickt, sieht man erstmal, wie viel Arbeit dahinter steckt. Jetzt wäre meine Frage gewesen, hast du für die nahe Zukunft vielleicht wieder das ein oder andere spannende Videoprojekt geplant?
Ja, es gibt mehrere Ideen, aber es gibt noch nichts Konkretes in dem Fall. Das große Thema ist natürlich immer, so ein Projekt musst du mal finanziert bekommen. Und damit das finanziert ist, muss man ein paar Klinken putzen, wie man so schön sagt. Also das ist durchaus ein Prozess. Und eben bei dem angesprochenen Projekt in den Dolomiten war es auch so, das Ding war 3 Jahre eigentlich in Planung. Mit initiiert vom Lukas Pilz vom Red Bull Media House, der das Ganze gemanagt hat dann. Und da brauchst du schon jemanden dahinter, der das Ganze ein bisschen pusht, das Thema. Und du hast es eh gesagt, also die Produktion war ja schon relativ aufwendig. Da haben wir schon ein bisschen Budget gehabt und das war eigentlich auch das Video mit dem meisten Budget, was ich so gemacht habe. Mit Ausnahme jetzt von anderen kommerziellen Geschichten für Volvo zum Beispiel und dergleichen. Aber es ist natürlich nicht so easy, dass man das Budget auftreibt. Und in dem Fall war es auch so, dass immer wieder Budgets gekürzt wurden. Und ich meine, jetzt mal eine Frage an die, wie lange glaubst du, waren wir da unterwegs bei dem Video? So rede mal als Einschätzung.
Eine Woche?
Ja, also wir haben 2,5 Tage gedreht für die Geschichte. Also es waren eigentlich, wir waren 3,5 Tage unterwegs. Und haben aber drei verschiedene Locations gehabt, mit je so 2 Stunden Autofahren dazwischen.
Ja.
2 Stunden Autofahren plus 4 Stunden Berg raufkraxeln.
Das heißt, aber ihr habt natürlich vorher die Locations, habt ihr aber schon abgecheckt gehabt.
Ja.
Wenn ich jetzt von einer Woche rede, du musst ja erst auch genau wissen, wo du dann hin willst und was du überhaupt fahren kannst.
Ja, ja, genau. Also das war wirklich die Vorbereitung für das Projekt. Also eben, wie gesagt, wir waren, in, ich glaube, 3 Jahre dran, bis wir das Ding dann wirklich gemacht haben. Ja. Da geht es natürlich auch um Genehmigungen. Also wenn ihr jetzt für mich ein Video macht, dann frage ich nirgends an wegen Genehmigungen. Aber wenn Red Bull das Ganze unterstützt und macht, dann muss das natürlich schon auch legal
klar,
auf soliden Beinen stehen.
Genau. Irre. Na, war auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt und ich würde mich natürlich über mehr freuen, aber jetzt freue ich mich vor allem mal auf den Schlüsseldienst. Das wird sicher eine lässige Geschichte. Jetzt sind wir eh schon bei über 50 Minuten. Tom, ich sage auf jeden Fall schon mal danke für die spannenden Einblicke in dein Leben und auf die Vorausschau auf alle deine Vorhaben. Auf den Schlüsseldienst, wie gesagt, freue ich mich ganz besonders. Vielleicht bewerbe ich mich auch. Vielleicht fällt mir auch was ein.
Ja, wäre geil. Wäre cool. Aber ich würde mich sonst bei dir auch bewerben für ein Style-Camper. Also das müssen wir auf jeden Fall noch angreifen.
Vielleicht gibt es eine Special-Episode mit einem Style oder sowas. Kann auch sein.
wir machen es anders. Ja? Wenn ihr irgendwo eine Schlüsselstelle habt, die irgendwie ein fetter Sprung ist oder so, dann sage ich dir Bescheid und dann fahren wir gemeinsam hin.
Oh Gott, bitte bring mich nicht in Gefahr, ich bin ja auch schon alt. Tom, weil du das erste Mal auch bei Brevi Meets jetzt mit dabei bist, habe ich mir natürlich auch was Neues einfallen lassen müssen. Und ich möchte hiermit eine neue Rubrik ins Leben rufen, die sich nennt, das ist die nächste depperte Frage. Ich glaube, den Spruch, der ist in Österreich recht bekannt. Sagt dir der was?
Ich glaube, das ist eher so im Osten daheim, ha?
Es ist ein Zitat von einem Sturm Graz-Spieler namens Günther Neukirchner, der bei einem Interview sehr blöd angequatscht worden ist und dann eben diese Antwort gegeben hat. Und deshalb habe ich mir jetzt 5 depperte Fragen rausgesucht, die ich mir jetzt wünschen würde, wenn du sie kurz und knackig zum Schluss noch beantwortest. Manche sind deppert, manche sind nicht okay.
Passt.
Genau, probieren wir es einfach raus. Bist du ready?
Jawohl.
Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
Zu oft, wenn ich meiner Frau glaube.
Okay. Wenn es eine Sache gäbe, die du an dir ändern könntest, welche wäre das?
Puh, schwierige Frage. Ja,
Die nächste depperte Frage.
Die nächste depperte Frage. Na, man könnte effizienter werden. Ja, wohl. Das wäre ganz gut.
Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
Ich glaube, ich würde genauso da in dem Camperrennen hocken und durch die Gegend fahren und irgendwo geil Mountainbiken gehen.
Geil, ja?
Ich müsste vielleicht halt weniger Instagram-Posts machen oder so.
Es stimmt, ja. Welchen Film muss man zwingend gesehen haben?
Also ein Film, der mir immer wieder gerade irgendwie in den Kopf kommt, ist Hot Rod. Ich finde den einfach ziemlich geil. Und
okay,
da hat es vom Stevie fucking Schneider eine ziemlich geile Parodie auch dazu gegeben. Ja? Also die ist auch wirklich sehenswert.
Sehr cool. Letzte Frage. Was würde dein Ich 10 Jahre in der Zukunft deinem jetzigen Ich raten?
Verkaufen Camper jetzt, weil ich stehe brutal gut im Kurs.
Absolut. Das passt. Hey Tom, so können wir es auf jeden Fall stehen lassen. Richtig geil. Tausend Dank für das nette Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns in Flachhaus sehen. Und bis dahin, bleib gesund und alles Gute. Ich sag danke.
Ja, ich sag danke. Und bis bald. Servus.
Tom, hau rein. Bis Flachhaus. Servus.
Brevi Meets. Your Video and Audio Podcast.